134, oder?
Jo.
Hallo, liebe Hörer, und herzlich willkommen zur heutigen 134. Folge des Hobbyisten-Podcasts. Wir sind ein Podcast, in dem sich Freunde nicht nur über Tabletop-Themen unterhalten, und wir geben unsere Unterhaltung an euch, liebe Hörer, weiter, und zwar einmal im Monat in Podcast-Form in euren Podcast-Client oder nach Spotify, nach iTunes oder vielleicht habt ihr uns einfach auf unserer Webseite gefunden oder wer weiß wo. Das ist ja heute alles, das ist so im Fluss, da weiß man gar nicht, wo man uns überall finden kann. Aber wo immer ihr es geschafft habt, wir freuen uns sehr, dass ihr heute vielleicht wieder mit dabei seid. Und bevor wir loslegen, stellen wir uns kurz vor. Wir sind der
Martin,
der Johannes,
der Mike
und ich, der Ferdi. So, also, wir sind ja ein Podcast, in dem sich Freunde nicht nur über Tabletop-Themen unterhalten. Und heute unterhalten wir uns wieder über ein Tabletop-Role-Playing-Game-Thema.
Könnten wir jetzt im Hintergrund so einen Choral einspielen?
Ein Choral einspielen?
Ja, den passenden.
Genau. Ich dachte mir, so ein Korallen einspiel, weißt du, wie so ein Sebastian mit dem unter dem Meer.
Nein, wir unterhalten uns heute über ein Rollenspiel, nämlich über Call of Cthulhu. Und ich glaube, da steigen wir ganz unverblümt ein. Wir, die Hobbyisten, haben nämlich in diesem Jahr gedacht, es wäre mal Zeit, dass wir ein paar Cthulhu-Themen vielleicht auch mal so auf dem Rollenspieltisch behandeln. Und wir haben nicht, wie wir es schon seit etwa 17 Jahren planen, Achtung Cthulhu gespielt, sondern uns entschieden für Call of Cthulhu.
Das ist genau. Jetzt wusste. Das stimmt. Warum spielen wir eigentlich Achtung Cthulhu?
Stimmt, ja.
Also, wir haben uns entschieden für Call of Cthulhu. Und bevor wir uns anfangen zu diskutieren, wie das Spiel so ist und so sich anfühlt und was, habe ich gedacht, ich bringe ein paar Randdaten mit, damit auch jeder weiß, was Call of Cthulhu ist und seit wann es das gibt und so. Also, Call of Cthulhu ist in seiner Erstveröffentlichung 1981 erschienen, und zwar bei Chaosium. Und bei denen erscheint es bis heute. Und Autor der ersten Editionen sogar, war Sandy Peterson. Den kann man zum Beispiel auch aus verschiedensten Computerspielen kennen, wo er mitbeteiligt war. Unter anderem auch Doom und Quake und so Zeugs von id Software und was. Mhm. Aber auch andere sehr, sehr bekannte Titel. Müsst ihr mal gucken, der hat eine Wikipedia-Seite.
Wenn du
eine
Wikipedia-Seite hast, dann hast du ja auch geschafft.
Richtig. Schon ziemlich beeindruckend, bei wie vielen Projekten unterschiedlichster Art der Mann mitgewirkt hat. So. Aber ich dachte, es ist eigentlich ganz interessant, wenn man sich ein bisschen diese Ahnenlinie von Call of Cthulhu anschaut. Das basiert nämlich auf dem Basic Role-Playing System. Das wiederum ist 1980 erschienen, und zwar in einem Boxed-Set von RuneQuest. Und RuneQuest wiederum ist seinerseits 1978 veröffentlicht worden, alles bei Chaosium. Also darauf basiert es. Und jetzt so ein bisschen zur Einordnung, wie lange es das schon gibt, was sonst noch zu dieser Zeit passiert ist. Also D&D erste Edition war 1974, Advanced Dungeons & Dragons war 1977. Und dann muss wohl, jetzt ohne die Geschichte genau zu kennen, aber ich nehme an, dann ist wahrscheinlich zum Beispiel Chaosium auf diesen Zug aufgesprungen und hat mit RuneQuest ein alternatives System in einem Fantasy-Universum angeboten. RuneQuest übrigens gibt es auch bis heute noch, wenn ich das richtig weiß. Genau. Und dann hat man gemerkt, dass man dieses System vielleicht ja verallgemeinern könnte, hat das Basic Role-Playing System rausgebracht, was dann so ein weltagnostisches Rollenspiel ist. Und dann hat Sandy Peterson darauf eben das hier auf dem Cthulhu-Mythos basierende Call of Cthulhu aufgesetzt. So, und das kam dann 1981 raus. Auch noch zum Vergleich, Warhammer Fantasy Roleplay in der ersten Edition kam 1987. So, damit ihr so ein bisschen einen zeitlichen Rahmen habt, wo wir uns hier bewegen. Aktuell sind wir bei Call of Cthulhu in der siebten Edition. Die wurde 2014 veröffentlicht, zusammen, oder nicht zusammen, aber mehr oder weniger zeitgleich, mit der fünften Edition von Dungeons & Dragons. Und auch noch zur Einordnung, Warhammer Fantasy Roleplay, die vierte Edition, kam 2017. Das aktuellste Dungeons & Dragons, die 5.5. Edition, mehr oder weniger, kam 2024. So, dann wisst ihr Bescheid. Aber siebte Edition von Call of Cthulhu ist die aktuell neueste. Mhm. So, und von den Mechaniken her, wir haben uns ja kürzlich über Warhammer Fantasy Roleplay unterhalten. Und die zwei Systeme, würde ich behaupten, sind gar nicht mal unverwandt. Also, Call of Cthulhu ist auch ein W100-System. Und von der grundlegenden Spielmechanik her ist es Warhammer Fantasy Roleplay sehr ähnlich. Oder wahrscheinlich müsste man richtigerweise eher sagen, Warhammer Fantasy Roleplay ist Call of Cthulhu recht ähnlich, weil es ja später kam. Das ganze Spiel ist skillbasiert, nicht wie D&D, klassenbasiert, sondern es ist skillbasiert. Also es gibt verschiedene Skills, die man erlernen kann im Spiel. Es gibt aber in diesem Sinne keine Klassen oder keine Klassenprogression, würde ich sagen, wo die Charaktere sich durchbewegen, sondern man hat halt einen Satz Skills und verbessert die durch das Spiel hindurch. Aber es gibt keine so eine levelbasierte Progression wie jetzt in D&D. Das ganze Character Advancement ist aber ziemlich interessant. Das haben wir jetzt noch nicht gemacht, weil wir halt weil sich uns noch nicht die Gelegenheit dazu geboten hat. Aber es ist sehr interessant. Und zwar, was passiert ist, dass man, wenn man im Spiel eine Probe erfolgreich gewürfelt hat auf irgendeinen Skill, dann macht man sich ein Kreuzchen neben diesen Skill auf dem Charakterbogen. Und dann, wenn der Spielleiter die Zeit für gekommen hält, also nach dem Abenteuer oder an einer passenden Stelle im Abenteuer oder was auch immer, kann man dann würfeln, ob man in diesem Skill besser geworden ist. Und das ist ganz cool, weil man quasi über dem Skill-Level würfeln, meine ich. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du im Skill besser wirst, sinkt, je besser du im Skill schon bist. Mhm. Das heißt, wenn du musst oberhalb des Skills werfen, also wenn du jetzt schon, weiß ich nicht, Schlösser knacken 98% hast, dann wird ein weiteres geknacktes Schloss dir auch nicht helfen, da jetzt so viel besser zu werden oder nur mit sehr, sehr kleiner Wahrscheinlichkeit. Während wenn ich es tatsächlich geschafft haben sollte, mit meinem Schlösser knacken 15% Skill mal ein Schloss zu knacken, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich dadurch meinen Skill verbessert habe, ziemlich hoch. Das heißt, das fand ich eigentlich ein sehr, sehr angenehm realistisches System, würde ich sagen. Weiß nicht, wie ihr das fandet, aber ja. So, also das ist eigentlich schon fast alles, was ich zur reinen Spielmechanik sagen möchte, weil die, finde ich, bei Call of Cthulhu auch sehr, sehr, sehr angenehm in den Hintergrund tritt. Also viel mehr, als dass es ein W100-System ist, muss man eigentlich gar nicht wissen. Man hat Werte, die man als Prozentwerte identifizieren kann in verschiedenen Skills. Man wirft einen W100 und wenn man unter dem Skillwert bleibt, dann hat man die Probe geschafft. Das ist so die Kernmechanik. Viel interessanter ist eigentlich das Spielgefühl, finde ich. Da würde ich jetzt dazu kommen, es sei denn, ein Hobbyist möchte an dieser Stelle schon einhaken und mir widersprechen oder zustimmen.
Ja gut, nur zum Zustimmen würde ich jetzt nicht einhaken.
Das lohnt sich ja gar nicht. Das
kannst du schon machen.
Nee. Okay. Vielleicht eine Sache, die ich noch ganz interessant fand, ist dadurch, dass es ja keine Klassen gibt, fand ich es trotzdem interessant, weil das ist ja quasi diese Standardprozentwerte für alle Skills gibt. Also man hat ja quasi dann die Möglichkeit, da kommen wir ja wahrscheinlich gleich noch dazu. Aber das, was ich auch gut fand zum Beispiel, ist, dass du die Werte direkt vor dir hattest, weil du hast ja diese, also quasi den Standard, den Half- und den Fifth-Wert, den hast du direkt auf deinem Tablett drauf. Du rätselst quasi nie, was du auch treffen musst oder beziehungsweise unterbieten musst, sondern du hast es sehr gut vor dir auf deinem Character-Sheet. Das fand ich so an den Character-Sheets noch irgendwie ganz, ganz praktisch eigentlich bei Call of Cthulhu bisher.
Ja.
Weil Character-Sheet-technisch musste ich bisher deutlich weniger blättern wie bei allen anderen Rollenspielen, die wir bisher gespielt haben.
Das stimmt, ja. Das liegt vielleicht auch daran, dass die Skills natürlich auch irgendwie kompakter sind. Mhm. Also, ja. Okay. Also kommen wir ein wenig zum Spielgefühl und da würde ich anfangen mit der Charaktererschaffung. Die ist nämlich an sich auch schon ziemlich interessant, fand ich. Also der Charakter hat irgendwie Kernattribute, ganz, ganz ähnlich denen, die wir auch aus D&D kennen, irgendwie Stärke, Geschicklichkeit und Zeugs, aber auch noch ein paar andere wie sein Aussehen und seine, ich weiß gar nicht mehr, was hatten wir, Intelligenz und so Zeugs auch irgendwie. Die werden ausgewürfelt und eingetragen.
Das Alter.
Das Alter, genau. Das Alter. Und das mit dem Alter, das ist nämlich schon interessant. Das ist der erste interessante Punkt, weil bestimmte Werte sich mit dem Alter verbessern oder verschlechtern können. Also zum Beispiel der Bildungswert geht mit dem Alter nach oben. während irgendwelche Sachen wie zum Beispiel Stärke oder so mit deutlich steigendem Alter dann anfangen, nach unten zu gehen. Fand ich auch sehr interessant, was es halt dann für Konsequenzen haben kann, wenn du einen ziemlich alten Charakter spielst, was sehr interessant sein kann in Call of Cthulhu, weil er halt dann in der Bildung auch deutlich höher geht und so. Also man würfelt diese Werte am Anfang aus, die auf Attribute gehen, und dann werden Skill-Werte verteilt anhand einer Profession, die man sich aussucht. Ja, ist ein Beruf mehr oder weniger eigentlich, oder halt was der Charakter macht, so um seinen Lebensunterhalt irgendwie zu verdienen. Die schließt einem dann die Skills auf, die man Punkte verteilen kann. Und interessant ist, dass die Menge an Punkten, die man da verteilen kann, abhängt von dem Bildungswert, von dem Education-Wert. Und der wird natürlich mit steigendem Alter höher. So, das heißt, wenn man einen alten Charakter spielt, hat man potenziell hier die Möglichkeit, mehr Punkte zu verteilen. Das ist auch schon ziemlich interessant, fand ich. Mhm. Ich fand diese ganze Punktevergebe-Mechanik und da und so, um den Charakter da ein bisschen mit Leben zu füllen, eigentlich ziemlich interessant. Also es hat mir Spaß gemacht, da einen Charakter zu erschaffen.
Weil wir ja oft über die Charaktererstellungssektionen der Regelbücher auch reden. Mhm. Ich fand's halt auch schön gemacht, vor allem, ich hatte es mir vorher nicht angeguckt, und ich fand's sehr lustig, als wir dann auf die Seite gekommen sind, wo dann Age als Kategorie kommt.
Ja.
Und dann eben kommt, keine Ahnung, wenn ich zwischen 15 und 19 bin, dann darf ich zwar Strength und eben so Punkte vergeben, aber ich muss 5 Punkte von dem Edu-Wert, den ich theoretisch aktuell noch habe, entfernen. Aber ich darf dafür zweimal probieren, einen Luck-Score zu generieren und den höheren Wert benutzen oder so.
Ja, da waren ein Haufen so kleine, nette Kniffe irgendwie drin, die an sich ganz schlüssig sind, wenn man sich ein bisschen überlegt. Ja. Und ich fand auch das Regelbuch insgesamt, der Charaktererschaffungsprozess und so und diese Kapitel, die einem die Regelmechaniken näher bringen sollen, fand ich echt gut geschrieben und vor allem mit sehr guten Beispielen unterlegt. Also die fand ich wirklich gut gemacht. Mhm. Ja, so, dann haben wir also den Charakter und dann fängt man vielleicht irgendwann tatsächlich an zu spielen, und dann wird der markanteste Unterschied von Call of Cthulhu ist so ein bisschen, würde ich sagen, die Rolle, die halt die Charaktere spielen, weil das sind keine, also ähnlich wie wir es in Warhammer Fantasy Roleplay auch schon hatten, das sind keine Helden an sich, das sind halt Mitglieder der Gesellschaft, ja, und die, das unterscheidet sich ja stark von dem popkulturellen D&D, ja, weil da in D&D ist klar, man spielt eine epische Heldenfantasie aus. Die Charaktere sind in D&D typischerweise darauf ausgelegt, dass sie halt so eine Heldenreise machen können, ja, fangen als einigermaßen schwache Charaktere an meistens und werden dann aber epischer und epischer, bis sie halt die Welt retten. Ja, das ist ja Kern-D&D. Gibt es natürlich auch genügend Derivate, die das ganz anders machen, und es hängt natürlich auch stark von der Gruppe und von dem Abenteuer ab, das man spielt und wie die Gruppe als Ganzes es handhabt. Aber das ist das, was man, finde ich, am ehesten von Dungeons & Dragons kennt. Und da ist Call of Cthulhu, würde ich sagen, ganz anders. Da war schon Wuffrip ganz anders, weil da die Helden schon viel eher mal eins auf die Mütze bekommen, weil sie halt keine Übermenschen sind. Und das ist in Call of Cthulhu noch viel ärger so. Zumindest in der Vanilla-Variante, wo noch nichts dran geändert wird. Das Call of Cthulhu-Regelwerk an sich bringt schon Optionen mit und erklärt einem schon so ein bisschen, okay, wenn ihr das nicht möchtet, wenn ihr nicht, wie soll ich sagen, diese sehr, sehr schwachen, sehr, sehr normalen Charaktere spielen wollt, dann könnt ihr natürlich irgendwie einfach mal die Skillpunkte, die ihr verteilt, nochmal erhöhen oder die Punkte, die ihr auf Attribute würfelt, nochmal erhöhen oder was auch immer. Da gibt es verschiedenste Optionen, die man da ziehen kann. Und in einigen publizierten Veröffentlichungen wird es dann auch gemacht, einfach um ein anderes Spielgefühl zu bekommen, zum Beispiel Pulp Cthulhu. Da werden die Charaktere dann schon von vornherein anders erschaffen. Aber das Vanilla Cthulhu, das ist halt so gedacht, dass man da keine Helden in diesem Sinne spielt, sondern ganz normale Leute.
Der Ronny.
Wie bitte?
Der Ronny.
Der Ronny. Das hat als Konsequenz, dass man auch nicht wirklich kämpfen möchte eigentlich. Die Kämpfe im Spiel sind etwas, was eigentlich typischerweise eher vermieden wird. Und die Vorgehensweise der Charaktere ist auch viel, viel vorsichtiger, finde ich. Oder muss noch nicht mal vorsichtiger sein, aber der Fokus liegt halt wo komplett anders. Ja? Ja. Die Charaktere sind keine Kämpfer, das sind Ermittler. Ja?
Das Umfeld gibt es ja auch gar nicht her. Meistens,
richtig. Also genau.
Es ist ja nicht so, dass du in einem Boxkampf reinrennst oder in der Höhle bist mit Monstern, sondern es ist einfach Das sind ja Zivilisten, sag ich mal, die du da befragst.
Und genau, das ist das, was das Spiel eigentlich eher machen möchte. Auch da wiederum, also es ist nicht alle Abenteuer sind so, da gibt es auch ganz andere. Das, was wir gerade machen, ist so gemacht, weil ich das auch spannend finde. Wenn man dann vielleicht mal Pulp Cthulhu ausprobieren, da ist es schon was ganz anderes. Ja, da ist der Fokus einfach ein anderer und die Geschichte, die erzählt werden soll, eine andere. Aber im normalen Call of Cthulhu ist man typischerweise irgendeine Art von Detektiv. Und in den ganzen Regeln und Abenteuern werden die Helden da auch nicht Helden genannt, ja, sondern das sind halt Investigators oder Ermittler oder wie auch immer, je nach Sprache, in der man es liest. Und das setzt, finde ich, den Ton auch schon ganz gut fest.
Es ist halt eher Film Noir als Marvel-Kinofilm.
Richtig, ganz genau. Das ist ein guter Vergleich. So, bevor wir jetzt so ein bisschen in die Diskussion einsteigen, was jetzt daran, wie ihr das findet, habe ich noch ein bisschen was aufgeschrieben mir zu, was das jetzt für Konsequenzen aufs Spielleiten hat. Was es für Konsequenzen auf den Spieler hat, könnt ihr mir nachher erzählen. Fürs Spielleiten ist dieses Ermitteln statt Kämpfen ändert natürlich die Anforderungen, die an den Spielleiter gestellt werden. Weil für ein D&D-Abenteuer ist mir relativ klar, dass, wenn es auch nicht jede Session ist, dass ich schon mal jede zweite oder jede dritte bei unserer Sessionlänge, werde ich auf jeden Fall irgendwie irgendeine Art von Monsterkampf einbauen. Also das ist halt typischerweise so. Das ist auch, kann man natürlich anders handhaben, aber ja also man sollte dann, ich weiß nicht, ich glaube, die Erwartungshaltung ist schon von eurer Seite auch so, dass das dann, wenn wir jetzt irgendwie 3 Sessions lang irgendwie investigiert haben, dann könnte schon mal ein Monster vorbeikommen.
Gut, ich meine, das Setup ist ja auch eben, wie du gesagt hast, genau, ein anderes. Also das gehört ja da irgendwie dazu, zu dem Epos.
Richtig, richtig.
Dass man da spielt, dass da halt auch was in diese Richtung passiert.
Richtig, und da ist natürlich dann die Anforderung an mich als Spielleiter in dem Moment, dass der Kampf, den ich anbiete oder was auch immer für eine Art von Begegnung das ist, dass die in einem interessanten Umfeld passiert mit einem interessanten Monster, das sich interessant verhält. Ja, also das so irgendwie sollte es optimalerweise laufen. Ja, das Umfeld muss dir da irgendwie genug Möglichkeiten bieten, mit deinem Gegner zu interagieren oder deine eigenen Fähigkeiten in den Vordergrund zu stellen. Und das Monster sollte sich einigermaßen interessant verhalten, damit es dir eine Herausforderung bietet und so. Also das ist da neben und in alles irgendwie mit reingepackt, solltest du natürlich irgendwie eine Art von Geschichte erzählen wollen und es nicht einfach komplett zufällig irgendwie reingestopft haben, damit eins da ist. So, und in Call of Cthulhu ist die Herausforderung natürlich eine andere, weil da Ermittlung und Detektivarbeit und Gruselei und was irgendwie im Vordergrund steht und irgendwelche Mysterien, muss ich natürlich auch sowas vorbereiten. Das ist eine ganz andere Art der Vorbereitung. Ja, da habe ich mehr Wert drauf gelegt, mir zu überlegen, welche Informationsschnipsel könnten wo irgendwie könnten rumliegen, und dann muss man halt irgendwie im Spiel drauf reagieren, wo sie jetzt gefunden werden können, was man damit macht, wie schwierig oder leicht es ist. Die Interaktion mit verschiedenen Leuten sollte gegeben sein und sollte auch interessant sein irgendwie. Das heißt, man muss sich für die NPCs, die es irgendwie gibt, ein bisschen überlegen, wie die sich verhalten. Gute NPCs sind selbstverständlich auch für Dungeons & Dragons wichtig, aber hier fällt das Spiel mehr, wenn die NPCs flach sind, finde ich. Das heißt, das sind hier größere Herausforderungen, als es in D&D war. Und die Stimmung natürlich auch, ja. Also ich meine, es ist was im Lovecraft-Universum. Da sollte man schon gucken, dann, dass es irgendwie Momente gibt, wo du einigermaßen ein bisschen eine gruselige, intensive Stimmung erzeugen kannst und so weiter. Muss man versuchen, irgendwie transportiert zu bekommen als Spielleiter in dem Moment. Allerdings muss die Gruppe natürlich auch willens sein, da mitzugehen, ja. Also wenn ich keinen Bock drauf habe, irgendwie so ein bisschen Stimmung auf mich wirken zu lassen, dann ist wahrscheinlich Call of Cthulhu das falsche Spiel.
Ich will Action.
Ja, wenn du nur Action willst, dann muss es ein anderes Cthulhu-Derivat sein oder halt dann doch D&D oder etwas Ähnliches. Für beide, für die Spielergruppe und für den Spielleiter ist dann halt die Herausforderung, wenn man diese Stimmung haben will, diese immersive Welt haben will, dann muss man sie halt erzeugen.
Wir sind auch Labertaschen, ich glaube, wir haben das ganz gut
hingekriegt. Ich fand auch, dass ihr das sehr gut hingekriegt habt. Wenn du nach was anderem auf der Suche bist, dann, oder wenn du was anderes gewohnt bist, dann ist es vielleicht eine Umstellung. So.
Also die größte Herausforderung ist ja, glaube ich, dass der Pferde die ganzen Dialekte sprechen muss von allen NPCs, die er spricht.
Ja, das funktioniert einfach auch nicht immer so gut. Ja, aber auch ohne Dialekte funktioniert das schon gut. Ich meine, die Geschichte, das ist halt...
Es muss einfach, das gehört dazu.
Ja.
Wir sind ja verwöhnt. Das ist
genau, ja, aber dann fangt doch mal an zu diskutieren, so aus Spielersicht. Vergleicht mal ein bisschen Call of Cthulhu mit Würfrip, mit D&D, mit irgendwas.
Du hast ja schon gesagt... Man redet einfach viel mehr, man ermittelt halt. Man ist Ermittler und trägt Fakten zusammen. Da sind Notizen auch sehr, sehr wichtig. Man darf sich dann nicht davontragen lassen von der Story und dann vergessen, Notizen zu machen. Das wäre blöd. Es ist viel wichtiger als bei wenn ich jetzt zum Beispiel Warhammer Fantasy spiele, wenn ich da weiß, okay, das ist ein Chaoskrieger, dann hau ich da drauf. Ja, da muss ich nicht lange überlegen und dann bin ich eine Dreiviertelstunde beschäftigt. Ja, da ist auch wenig Aufklärung dabei. Kann man natürlich anders da machen, man kann das auch genau andersrum spielen, man könnte auch eine Detektivgeschichte in Würfrup oder in Dungeons and Dragons machen. Geht ja genauso, haben wir auch schon gemacht. Aber es ist einfach leichter, weil du schon von vornherein ein wesentlich ruhigeres Setting hast an der Stelle. Mhm. Macht einfach die Atmosphäre auch. Ich meine, wir wissen halt auch, was dieser Cthulhu-Mythos ist. Und so ein bisschen haben vereinzelt auch schon teilweise Geschichten davon gelesen. Dann wird es halt auch einfacher zu sagen, okay, ich bin in einer dieser Geschichten drin. Und ich habe Warhammer-Bücher gelesen und dann bin ich halt in einer von diesen Geschichten. Und wenn man die Gotrek und Felix-Bücher gelesen hat, da gibt's halt auf die Nase. Ja. Und bei den anderen Büchern halt nicht. Oder bei den Hexer von Salem-Büchern, da ist vielleicht auch mal diese Kinderbücher von Holbein, da ist auch mal irgendwie Action mit dabei. Aber da geht's schon mehr um den Horror an der Stelle. Und das, was man, diese Hitchcock-Dinge, dass man halt nur Sachen andeutet, aber nie wirklich zeigt, ja. Das ist nicht so, dass da jetzt plötzlich ein Monster um die Ecke schleimt, also selten. Bisher ist es noch nicht passiert, aber wir finden halt immer wieder Hinweise, ja, merkwürdige Dinge, Zeichen, das ist was ganz anderes, das eine Stimmung auch aufbaut. Da muss man halt mal Zeit mitbringen. Da kann man nicht die Session einfach zwischendrin unterbrechen. Ich finde, man hat wesentlich mehr Breakpoints bei den Kämpfer-Sachen. Da kann man wesentlich einfach sagen, okay, der Goblin ist tot, wir machen hier einen Cut. Bei dem anderen ist es so, man möchte so einen Story-Schnittpunkt finden, glaube ich, dass man da nicht irgendwo mittendrin aufhört, weil dann wird's schwierig, gerade mit so variablen Weiterführungspunkten. Fand ich, ist gut gelöst bei dem Abenteuer, das wir jetzt machen. Glaube ich, ist ein erweiterter Schwierigkeitsgrad, was man sich bewusst machen muss, dass es nicht ganz so einfach zu unterbrechen ist, meiner Meinung nach, wie ein kampflastiges Action. Ich bin der Held-Spiel. Mhm.
Ich persönlich glaube halt, dass auch durch das Setting selbst von Cthulhu, also es spielt in unserer, in Anführungszeichen, Realität, also offensichtlich nicht mit dem Cthulhu-Mythos und so weiter, aber es spielt halt in der zivilisierten, in Anführungszeichen, Welt, also einer realistischen Welt, in der es so Dinge gibt wie Nationen, Gesetze, Regierungen, also das, was wir quasi kennen, in Anführungszeichen, was ja so das, ich sag mal, sich nicht anbietet für das klassische Mörder-Hobo-Spiel, ja. Was man vielleicht in D&D manchmal veranstaltet. Also machen wir jetzt auch nicht, aber der Hintergrund ist viel stärker schon auch bei den Spielern vorhanden, weil es ist halt, jetzt in unserem Falle, wir spielen Karlsruhe 1928, genau, 20er Jahre, relativ wurscht, wo du das dann stattfinden lässt. Das Hintergrundwissen ist ja da.
Ja.
Wie das gesellschaftliche Zusammenleben halt funktioniert in dieser unserer Welt, in Anführungszeichen. Und das unterscheidet sich halt zum Beispiel dann auch von Würfrup, wo die Leute halt das vielleicht eben zum einen nicht so kennen oder halt nur aus Büchern, also sozusagen auch nur aus zweiter Hand im Endeffekt kennen, weil es diese Welt auch ja nicht gibt. Also, Aventurien als DSA zum Beispiel, da ist die Welt natürlich auch viel enger beschrieben, sodass man da durchaus schon sagen könnte, ja, das, wenn das jemand alles kennt, dann könnte der da genauso gut in dieser Welt sich auskennen und oder ein realistischeres, in Anführungszeichen, in großen Anführungszeichen, Rollenspiel stattfinden lassen, als man es jetzt in, was weiß ich, D&D irgendeiner ausgedachten Welt machen könnte. Mhm. Und ich glaube, deswegen bietet sich diese Art von Spielwelt oder diese Art von Spiel auch selbst auch für ganz bestimmte Art und Weise des Spielens dann auch schon an. Wenn ihr versteht, was ich meine.
Ja.
Der Pulp-Anteil, haben es noch nicht gespielt, Pulp Cthulhu.
Ja.
Aber ich würde vermuten, der lehnt sich dann halt eher so in dieses, in das noch stärker in das Noir-Theme mit, weiß ich nicht, Kneipen, Prügelei und ab und zu eine Schießerei. Also, dass es dann eher in diese Richtung geht.
Ja, könnte, oder halt so ein bisschen in die Indiana Jones Richtung mit.
Genau, da trägt es auch meines Erachtens nach schon dazu bei, dass man eben nur, und jetzt muss man auch wieder vorsichtiger sein, realistischer, in Anführungszeichen, bestimmte Skills hat und halt nicht irgendwie vorgefertigte Archetypen wie bei D&D, weiß ich nicht, Ranger oder Fighter oder ähnliches. Mhm. Ich kann halt bestimmte Dinge. Ich bin älter, ich habe mehr Education-Punkte, dann kann ich bestimmte Dinge besser und dafür bin ich halt gebrechlicher und so weiter. Also das ganze System, sage ich mal, lehnt sich schon eher in die Richtung einer Lebenssimulation, in großen Anführungszeichen.
Ja, ja, ja.
Wo man dann halt auch realistischere Dinge macht. Im Vergleich, der Martin hat es angesprochen, bei Wifrup, ja, ich finde bei Wifrup, das bietet diese Mischung, kann das mitbringen.
Ja.
Und so, was ich bisher auch davon gesehen habe, du kannst halt beides machen, also mit Kampf und aber halt auch diesen rollenspielerischen Aspekt, wobei man sagen muss, ich persönlich hatte bei Wifrup, jetzt auch die Frage dann beispielsweise zurückzugeben an Ferdi, ich glaube, das Herausfordernde als Spielleiter ist tatsächlich, den realistischeren Part hinzukriegen. Mhm. Also eben nicht den Leuten ein paar Chaoskrieger hinzuwerfen und zu sagen, guckt mal, sondern ihnen ein Leben, in Anführungszeichen, mit Aufgaben vorzugaukeln, damit sie halt was zu tun haben.
Ja, ja, jein. Also ich glaube, wenn man etwas wie Call of Cthulhu spielen würde in... Ja, es verbietet sich halt, aber wenn du jetzt sagen würdest, du würdest eine komplette Fantasy-Welt mit eigener Lore und was aus dem Boden stampfen und dann in dieser Welt Call of Cthulhu spielen wollen, dann wäre es, glaube ich, deutlich anspruchsvoller, weil du dir dann halt die ganze, wie funktioniert die Gesellschaft und so weiter, überlegen musst. Ich glaube, der typische Call of Cthulhu-Spieler ist ja schon mindestens mal so ein bisschen interessiert an der Zeit, auch in der das jetzt spielen könnte. Ansonsten macht dich das Setting, glaube ich, nicht an und du willst es einfach nicht spielen. Ja, aber wenn du so ein bisschen Interesse mitbringst an den, weiß ich nicht, 20er, 30er Jahren oder in einem typischen Indiana Jones Setting irgendwie kurz vor oder von mir aus während des Zweiten Weltkriegs oder sowas, dann bist du ja schon prinzipiell ein bisschen geschichtlich interessiert und dann fällt es dir auch leicht, da kurz mal irgendwie ein paar geschichtliche Fakten oder ein paar Informationen in der Hinterhand zu haben, was jetzt passieren könnte und warum und so. Du musst diese Welt dann ja so gesehen nicht unbedingt selbst mit Leben füllen, weil du schon mehr Richtlinien hast. Würde ich sagen, fällt mir in Fantasy-Welten ein bisschen schwerer. Nicht, weil ich keine Ideen hätte, sondern weil ich ja dann mit den Ideen, die ich da irgendwann mal in die Welt gesetzt habe, weil ich die ja dann irgendwie nach Möglichkeit mir merken sollte, damit sie beim nächsten Mal immer noch funktionieren. Und das muss ich bei Call of Cthulhu nicht machen. Das ist angenehm. Andererseits, das, was ich jetzt getan habe, irgendwie, ich habe ein existierendes Call of Cthulhu Adventure genommen und habe es ins Karlsruhe der 1928er Jahre verpflanzt. Dann muss man halt auch irgendwie irgendwann entscheiden, okay, wie lange möchte ich versuchen, dass das halbwegs historisch akkurat ist und wann sage ich, ja, okay, gut, jetzt reicht's, jetzt nehmen wir halt einfach irgendwas, egal ob das jetzt stimmen kann oder nicht. Das finde ich nicht ganz leicht. Und aber am schwierigsten fand ich eben das Transportieren der Stimmung. Das ist anspruchsvoll.
Ich dachte schon, der Transport der Spieler, weil wir mussten immer Wegen kapern und dann Straßenbahn fahren und das war alles nicht so einfach.
Genau.
Aber es hat gut geklappt. Also ich meine, es bietet halt auch die Möglichkeit, ein bisschen das zu üben, wenn man jetzt sagt, okay, ich will ein bisschen mit NPCs reden.
Ja.
Auf der anderen Seite muss ich mir jetzt viel mehr Daten merken, was sie mir alles erzählen. Das ist echt schwer. Und dann verwechselt man die Leute und ach.
Was ich noch wissen wollte, auch aus der Spielersicht, ich könnte mir vorstellen, dass es halt in einem D&D-Spiel auch deutlich leichter ist, einfach mal so ein bisschen mitzufahren. Ja, also wenn du aus D&D-Teil, wenn du dich aus der fortlaufenden Story ein bisschen rausnimmst und einfach mal ein bisschen guckst, was machen die anderen so und wenn wieder ein Kampf kommt, dann bin ich da aktiver oder sowas. Das fände ich jetzt als Spieler nicht unbedingt interessant, aber kann man in D&D schon ganz gut machen, finde ich. wenn du das halt hier machst in Call of Cthulhu, dann bleibt halt nicht viel übrig. Also dann.
Ich denke, das wäre aber auch was zum Beispiel bei Call of Cthulhu, was eine Call of Cthulhu-Runde für mich, glaube ich, weniger skalierbar machen würde mit Mitspielern.
Ja, glaube ich auch.
Wir hatten ja schon größere D&D-Runden oder so. Ich glaube, maximale war eventuell 8 Leute mal als Spieler. Bin mir gerade nicht sicher.
Ja, ja, irgend sowas.
So D&D oder so, finde ich, kann das schon funktionieren. In Call of Cthulhu fände ich es wahrscheinlich jetzt schwierig.
Könnte ich mir auch vorstellen, ja.
Ja, es wäre zu viel. Das mit dem Trittpad fahren, dass man sagt, ah, dann höre ich halt mal zu. Das ist gar nicht mal so sehr ein Nachteil.
Überhaupt nicht. Das war nicht wertend. Also das,
ach so.
Genau, das ist nicht wertend. Ich glaube, das ist halt, wenn dir gerade nicht so nach fürchterlich aktiven Spielen ist oder was, dann kannst du das gut machen. Ja, dann hörst ein bisschen zu, guckst, wo die Story hinläuft. Und entweder du beteiligst dich oder du beteiligst dich halt nicht. Und der nächste Kampf gegen irgendein Monster kommt bestimmt. Und dann bist du halt da wieder am Start.
Der Unterschied ist halt, in Call of Cthulhu wäre wahrscheinlich potenziell die Strecke, in der du einfach gar nicht teilnimmst, wirklich am Spiel, wäre halt sehr groß.
Ja, richtig, genau. Du nimmst dir viel mehr vom Spiel, wenn du die ganze soziale Interaktion nicht mitnimmst.
Was Johannes angesprochen hat, die Gruppengröße ist da tatsächlich halt auch ganz interessant. Cthulhu würde, glaube ich, nicht mit größeren Gruppen funktionieren. Also größer als unsere könnte sie durchaus sein, das will ich gar nicht absprechen. Aber über eine gewisse Größe drüber wird es dann, glaube ich, auch schwierig, weil du ja dann die Leute gar nicht so, ich sag mal in Anführungszeichen, beschäftigen kannst.
Ja, könnte ich mir auch vorstellen.
Auch bei D&D, so wie du sagst, fertig, bei einer Gruppe von, weiß ich nicht, 8 Teilnehmern, also mal ganz grob, dann hast du so 1, 2, die halt quasi wirklich Trittbrettfahrer jetzt für den Moment, für eine einzelne Szene. Nehmen wir mal eine einzelne Szene. Da sind so 1, 2, vielleicht auch mal 3 quasi Trittbrettfahrer, die sich eben nicht in den Vordergrund drängen und sich denken, jojo, egal wie es ausgeht, im Zweifelsfall klopfe ich halt danach drauf, wenn es blöd läuft, so nach dem Motto. Oder ich gucke halt mal, ob ich dann nicht irgendwas klauen kann oder wie auch immer in diese Richtung. Und bei Cthulhu, also zumindest so mein Gefühl bisher als Spieler, bietet sich das einfach auch nicht so an.
Ja,
genau. Also da käme man gar nicht auf die Idee zu sagen, ja, ich fange mal an rumzuschleichen, um zu gucken, was ich hier alles klauen könnte. Ja, könnte man natürlich machen. Aber es trägt ja nichts zur Story in Anführungszeichen bei.
Ja, also so ganz irgendwie einfach mal ein bisschen Beutelschneiderei auf dem Marktplatz oder so, wirst du vielleicht seltener machen, ja, ist richtig.
Ja, könnten wir aber auch.
Könnte man machen, ja.
Finanzen aufbessern.
Ich wollte gerade sagen, apropos Finanzen aufbessern,
ja.
Bei Cthulhu allein bei den Skills, als ich die Liste das erste Mal gelesen habe, fand ich schon sehr lustig, wie so die Zusammensetzung der Skills ist.
Mhm.
Zumindest der Standard-Skills, weil du hast natürlich schon irgendwo dann so einen Skill, irgendwie Firearms, Rifle, Shotgun oder so. Aber du hast halt auch eine Skill Accounting. Oder um überhaupt was zahlen zu können, hast du noch den Credit Rating Skill, der potenziell entscheidet, was du überhaupt für Dinge in der Welt realistisch machen könntest an manchen Stellen. Zum Beispiel, können wir überhaupt die Straßenbahn nehmen? Oder ist das nicht mal möglich, dass wir die Straßenbahn nehmen?
Ja.
Spoiler-Alarm, es wurde der Fußbus. Ne?
Das Credit Rating, das ist, also Call of Cthulhu hält sich weniger damit auf, zu tracken, was du an Finanzen und Kohle und was weiß ich, Loot oder irgendwas jetzt gerade hast, sondern anhand deines Statuses quasi macht es auch irgendwie ein bisschen fest, was du halt einfach mal kannst.
Ja.
Und wenn du ein Credit Rating hast, was irgendwie sehr klein ist, dann wirst du halt auch zum Beispiel in irgendein Nobelrestaurant nur mit sehr kleiner Wahrscheinlichkeit reinkommen oder nur durch irgendwelche Täuschung oder was weiß ich was. Das fand ich eigentlich einen sehr eleganten Mechanismus.
Ja, und ich finde es halt teilweise cooler wie so in den anderen D&D-Spielen oder so, weil da hast du ja potenziell immer irgendeine Währung auch getrackt und so.
Genau.
Und das war ja ab einem gewissen Punkt war es eigentlich meistens egal.
Genau, in Call of Cthulhu trackst du schon auch Währung für größere Einkäufe, die jetzt halt nicht über dieses Credit Rating irgendwie abgehandelt werden.
Ja, klar.
Aber dieses, was du in den D&D-Spielen in den unteren Leveln immer hast, das ihr kommt in ein Wirtshaus und hier die Mahlzeit kostet so und so viel und die das Übernachtung kostet so und so viel und dann guckt er mal.
Und dann muss irgendwer irgendwen einladen.
Genau, damit hält sich das Spiel, so wie es geschrieben ist, erstmal nicht auf. Ja, das ist natürlich auch alles, wenn wir hier davon reden, damit hält sich das Spiel auf oder hält sich das Spiel nicht auf und das ist in D&D anders, das ist ja alles nicht in Stein gemeißelt. Ja, das ist ein Rollenspiel, man kann das handhaben, wie man möchte. Wenn man Finanzen tracken möchte, kann man das in Call of Cthulhu tun und wenn man sie nicht tracken möchte, dann muss man es in Dungeons & Dragons nicht tun. Ja, das kann man ja gerne hausregeln, wie man will, ist kein Ding. Aber so wie es geschrieben ist, merkt man halt, dass der Schwerpunkt in Call of Cthulhu woanders ist. Und das ist dieses Credit Rating ist, finde ich, auch so ein ganz netter Indikator dafür, wie es seine Spieler begreift. Ja, also du bist irgendwie in der Gesellschaft verankert. Du wirst schon dein Ticket für die Straßenbahn oder dein Mittagessen in einer Frittenbude oder sowas, das wirst du dir schon irgendwie leisten können. Da müssen wir jetzt nicht anfangen zu zählen, wann du zum letzten Mal Pommes gegessen hast.
Aber was ich da auch interessant fand, ist halt auch allein schon durch diese Standardaufteilung oder so, das hat für mich halt auch ganz gut dieses Ding gemacht, dass du halt hier jetzt nicht Superhelden oder so bist. Mhm. Weil ja die meisten Skills ja dann teilweise, die so ein bisschen anders sind, sind ja auch per Default relativ limitiert, was du da wissen kannst. Weil du kannst ja jetzt zum Beispiel über den Mythos an sich in Character und über so okkulte Sachen, kannst du nur sehr wenig wissen. Von Anfang an. Also du kannst jetzt nicht sehr viel wissen über Kulte und sonstige Sachen.
Genau, das musst du nach und nach lernen.
Was ja eher in so einer Fantasy-Welt ist, ist ja eher dann als Held noch normal, dass du potenziell mehr weißt über bestimmte Aspekte von den Aspekten der Welt, sage ich jetzt mal. Ja. Aber hier ist es ja gerade so ein bisschen das Mysterium, was es ja zu so einer Detektivgeschichte dann halt auch macht, das Abenteuer, wie man es potenziell spielt, was an sich ja auch ziemlich cool ist, finde ich.
Genau. Auch insgesamt dieses Wissen, das man dann irgendwann über den Cthulhu-Mythos anhäuft oder so, das ist auch eine ziemlich reizvolle Komponente, weil es halt so eine nicht umkehrbare Progression ist. Ja? Also du kannst nicht irgendwas entwissen, was du irgendwie über den Cthulhu-Mythos rausgefunden hast und das zehrt auch an deiner geistigen Gesundheit dann. Ja?
Also, Challenge accepted. Ich kann Dinge vergessen.
Das ist schon cool gemacht so.
Wobei, das muss ich sagen, dann teilweise auch bei Metagaming das Ganze etwas schwieriger macht.
Klar.
Wenn man dann natürlich merkt, oh cool, Cthulhu und ah, das weiß ich doch, da erinnere ich mich an irgendwelche Geschichten und so. Da muss man sich dann schon mehr zurückhalten.
Ja, da muss man auch so ein bisschen diese.
Auch da wieder, weil halt der Hauptaugenmerk des Spiels auf diesem Untersuchen, also auf der Investigation liegt und nicht auf,
ja, genau.
Weiß ich nicht, Kampf. Also ja, wenn es jetzt eher ein Kampf orientiert, das Abenteuer, was auch immer, da ist es egal, ob ich jetzt die Geschichte der Schwertküste in- und auswendig sowieso schon kenne, das spielt da jetzt keine große Rolle. Mhm. Und da muss man halt dann immer so ein bisschen, ich sag mal, aufpassen.
Was ich so in Richtung das, was du meintest mit dem, wie man es erzählt und so, da finde ich halt, oder was Marc auch, glaube ich, für Warhammer schon meinte, ich finde halt so, auch in Character teilweise, bei Cthulhu jetzt den Ansatz, weil bei den ganzen Sachen, die wir sonst so gespielt haben, so D&D oder auch als ich mal Starfinder gemacht habe oder keine Ahnung, Midgard und alle, die wir gespielt haben, da hast du zwar immer deinen Helden, und potenziell sollten die sich ja auch in der Welt zurechtfinden, aber du in Character, wenn du jetzt nicht total in der Welt drin steckst, fand ich es da zum Beispiel manchmal so schwierig, ein bisschen abzuschätzen für so, auch irgendwie so lächerliche Sachen, weil im Kampf, ich meine, da ist es klar, da ist es eh egal, weil da machst du halt fancy Sachen mit den Skills und Items und so weiter, die du hast. Mhm. Aber so gerade in dem normalen Ding ist es halt teilweise schwer zu entscheiden, wie verhältst du dich jetzt da, weil du weißt ja über die Welt im Zweifelsfall nicht so viel. Das finde ich jetzt bei dem Cthulhu halt irgendwie, auch wenn es jetzt 30er Jahre ist und ich nicht in den 30er Jahren gelebt habe. Aber es ist halt deutlich einfacher, einfach zu assumen, okay, das funktioniert mehr oder weniger so und so, weil das weiß man halt und es ist halt auch irgendwie ähnlich zu dem, wie die normale Welt ist. Das heißt, du kannst einfach so ganz viel Sachen einfach davon ausgehen, okay, das wird so in die Richtung halt funktionieren, wird es klappen oder nicht, ist eine andere Frage. Aber du weißt halt, wie die Sachen funktionieren. Du weißt zum Beispiel, wenn wir in so einer Stadt wie Karlsruhe sind, es wird da bestimmte Orte auf jeden Fall geben, in Richtig. Der und der Art und Weise.
Problemzone.
Egal, ob es historisch 100% korrekt ist oder nicht, aber du kannst halt von gewissen Sachen ausgehen, weil du eher die Lücken in der Information über die Welt füllen kannst und dich dann eher auf die Details von zum Beispiel dem In-Character auch irgendwie investigieren und so, finde ich, konzentrieren kannst. Das finde ich eigentlich ziemlich cool an der Cthulhu-Sache.
Ich sage, das ist halt der Vorteil, dass es in einer Welt stattfindet, die dir per Definition halt bekannt ist.
Ja.
Ganz einfach, also du weißt, wie die Regeln, was anderes wäre es jetzt zum Beispiel, das findet auch in unserer echten Welt statt, ein Rollenspiel in der Antike zum Beispiel. Mhm. Das wäre schon wesentlich schwieriger.
Ja.
Auch wenn es dem Vernehmen nach auf der Welt stattfindet, auf der wir uns auch befinden, in Anführungszeichen.
Aber es ist halt zu weit weg.
Die sozialen Regeln, also den Meta-Aspekt drumherum, den kennst du da halt dann nicht.
Genau.
Da macht es dann wiederum keinen Unterschied. Spielst du jetzt D&D in einem antiken Setting oder halt ein realistisches antikes Setting? Spielt keine Rolle. Also du musst es in jedem Fall quasi durch dein Rollenspiel ausgleichen, dein Unwissen.
Und so in einem aktuelleren Meta-Setting finde ich es halt deutlich einfacher, zum Beispiel einzuschätzen, okay, weil das habe ich mich bei D&D oder so Sachen schon ein paar Mal gefragt, okay, ich weiß jetzt zwar Sachen über dieses Setting, in dem wir das in den D&D, aber ist es jetzt viel zu Meta anzunehmen, dass mein Charakter oder irgendwer das überhaupt so zusammenstückeln könnte? Das ist halt, finde ich, in der Welt deutlich einfacher zu überlegen, okay, was ist realistisch, dass ich das jetzt auch in Character machen kann.
Ja, es ist halt lang genug her, dass du da dir deine Fantasie schön irgendwie reinspinnen kannst und nicht so lange her, dass du nicht irgendwie ein Gefühl für die Welt hättest.
Ja. Das ist. Und dadurch, dass du halt selber auch kein Held bist, sondern ich glaube, da gibt es diese lustige Tabelle im Buch mit What the Numbers Mean, wo dann irgendwie bei Stärke so 0, you are a newborn baby und irgendwie 99 Peak Olympic Weightlifter oder so irgendwas, glaube ich, sind da so die Dings. Dadurch, dass du halt normal in Anführungszeichen bist, also meistens wahrscheinlich irgendwo in der Mitte oder im mittleren Drittel von diesen Werten landen wirst, ist da natürlich auch okay. Vielleicht springe ich jetzt nicht am Kronleuchter schwingend mit einem Schwert in der Hand hin. Oder vielleicht ziehe ich jetzt nicht ein Maschinengewehr mitten auf dem Marktplatz und gehe davon aus, dass ich da lebend rauskomme.
Ja, aber das ist auch das, was ich vorhin meinte, was es ja dann auch für dich als DM zum einen leichter und zum anderen schwieriger macht.
Ja.
Leichter, weil du sagst halt, naja, pass auf, ich muss euch nicht mehr die Regeln dieser Welt erklären, die Regeln dieser Welt spüren lassen, in welcher Form auch immer.
Ja.
Aber schwerer, weil ich bin halt in dem, was ich tun kann, auch irgendwo beschränkt.
Genau, bist limitierter, ja.
Das, was die Spieler nicht können, kann ich als DM halt genauso wenig. Also ich kann jetzt auch nicht sagen, da ist plötzlich ein Irrer auf dem Marktplatz, der sein Maschinengewehr zückt und anfängt. Also
ja, oder kannst du auch machen, aber dann, du kannst es halt nicht oft machen, ja. Also das, es verliert seinen Reiz und die.
Gut, bei Cthulhu könnte es tatsächlich vielleicht einen Irren geben, der dann aber.
Ja, genau, das könnte schon, aber wenn du das halt ständig bringst, dann ist auch schon wieder die Welt so arg entfremdet von dem, was du kennst, dass die diese Vorteile, die wir genannt haben, dann nicht mehr gelten. Ja, dann ist dir ja die Funktionsweise auch plötzlich nicht mehr vertraut genug, dass du irgendwie weißt, was du machen kannst und was nicht. Dann bist du quasi an dem Punkt, wo du, weiß ich nicht, in Shadowrun bist oder so. Ja, das in
beliebiges Fantasy. Also das ist dann
genau.
Ja. Also nicht Fantasy im Sinne von High oder Low Fantasy, sondern halt eine fantastische Welt.
Richtig.
In dem Sinne, wo halt Regeln nur oder diese Regeln gelten, die ich mir ausdenken kann oder erklären kann als Spielleiter oder Spieler.
Richtig, richtig. Okay, so dann reden wir noch ein bisschen über Material, würde ich sagen. Also, in Call of Cthulhu gibt es haufenweise Material. Dadurch, dass das Spiel ja schon wirklich, wirklich alt ist, haben sich über die Jahre hinweg Massen an Abenteuern und Kampagnen und Mods, würde ich sagen, angesammelt. Zum Teil auch echt coole. Und das Schöne ist, dass man die Call of Cthulhu Abenteuer aus vergangenen Editionen eigentlich wirklich gut, würde ich sagen, nehmen kann für aktuelle Editionen und damit arbeiten. Das Abenteuer, was ihr gerade spielt, wurde konzipiert, ich glaube, in der, weiß ich nicht, vierten Edition oder irgendwas in der Richtung. Dadurch, dass man hatten nicht so viele Monsterkämpfe oder irgendwas sonst was da anzupassen. Das heißt, man hat eh nicht viel zu konvertieren und der erzählerische Teil, der gilt über die Editionen hinweg. Ja, also da muss man nichts tun. Das lässt sich also echt gut, alte Materialien kann man wirklich, wirklich gut auch in der neuen Edition verwenden, würde ich sagen. Und es gibt aber auch in der siebten Edition echt cooles Material. Also die drei drei sehr große und bekannte Kampagnen, die man spielen kann, wenn man möchte, wären die Mountains of Madness oder Beyond the Mountains of Madness oder wie sie heißt. Riesige Call of Cthulhu-Kampagne basiert auf einer Lovecraft-Geschichte, von der ich die genau die gleich heißt, glaube ich. Also entweder die eine heißt Mountains of Madness und die andere heißt dann Beyond the Mountains of Madness oder andersrum, oder vielleicht halluziniere ich auch gerade und der Name war anders.
Ist fertig, nur ein KI-Modell.
Genau, aber dann gibt es auch den Horror on the Orient Express, andere sehr große Kampagne, sehr, sehr bekannt. Und die Masken von Nyarlathotep gibt es auch als Kampagne, die sind auch sehr bekannt. Und wenn ich sage, eine große Kampagne, dann meine ich das auch wirklich so. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, die Masken haben irgendwas so Richtung 600 Seiten oder sowas. Also das ist schon ein fetter Kampagnenband. Und der Horror auf dem Orient Express, der kommt in mehreren Bänden, soweit ich weiß.
Also, das vor allem 600 Seiten ist ja wahrscheinlich auch relativ dichtes Material, da du ja jetzt nicht so wahrscheinlich Massen an Statblocks hast, wie jetzt zum Beispiel, wenn du so eine typische D&G-Kampagne, wo halt viel Monster und Statblocks und so weiter dann auf den einzelnen Seiten drauf ist.
Richtig, da ist viel, viel Geschichte mit drin.
Das heißt aber, zwischen den Editionen hat sich dann auch nicht so grundlegend was geändert, dass du da jetzt komplett, weil du gemeint hast, du hast das, kannst das, weil es ja die erzählerische und so ist, aber es hat sich jetzt zum Beispiel auch nicht grundlegend was dran geändert, wie sie die ganzen Stats und Skills und so verwenden, dass du da noch irgendwie große Anpassungen machen müsstest, wenn du jetzt so eine, in Anführungszeichen, ältere Kampagne mit der neuesten Edition verwenden willst.
Also ich will mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber das, was ich genommen habe, ist ein paar Editionen alt. Das konnte ich ohne, also zum Beispiel bei dem Buch, das ihr gefunden habt und jetzt lesen wollt, da hat sich die Mechanik ein wenig geändert. Da müsste man zum Beispiel dann gucken, wie man das konvertieren kann.
Ja gut, wahrscheinlich ist es halt so, wenn es schon immer das mit diesen Full Half-Fifth Rolls oder so gab, dann ist es ja egal, ob sich die Zusammensetzung der Werte oder so irgendwie geändert hat, weil der Check oder so wäre ja immer noch der gleiche dann.
Genau.
Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Haben sich an den Werten irgendwas geändert oder sind es halt nur Mechaniken, die anders sind?
Ah, jetzt bringt er mich hier in die Bredouille.
Ja, wer Gack hat, muss auch Eier legen, wie man so schön sagt.
Mach doch gleich mal einen Sanity-Check.
Ich glaube, an den Skill-Werten hat sich nichts geändert. Ich weiß nicht, wie es mit den Attributen ist. Da könnte es sein, dass sich daran was geändert hat.
Ja, aber also ist ja auch so, dass, wie Johannes gesagt hat, es gibt ja jetzt nicht irgendwie riesige Stat-Blocks für Monster oder irgendwas.
Gibt schon, aber man braucht sie halt nicht so häufig.
Du hast halt bei den Checks ja nicht so wie in, bei D&D steht ja dann oft in den Hintergrund mit halt, okay, das ist so ein Check mit der Schwierigkeit oder so, das hast du ja hier eher umgedreht, weil die Schwierigkeit ja in die Kategorie fällt und die Kategorien sind ja dann auf deinem Character-Sheet eigentlich ja schon fest.
Ja. So, also das war mal zu großen Kampagnen. Hier, ich sehe gerade, die Masken des Nyarlathotep kann man kaufen bei Pegasus. Kommt in 1, 2, 3, 4, 5 Bänden. Also, wobei der eine Band nur auf, das eine Ding ist nur voll mit Handouts. Also das sind fette Kampagnen, sollen ziemlich cool sein. Ach, guck mal, hier gibt es noch eins, sorry, wo man auch die Masken einkaufen kann, dann kommen sie nur in 3 Bänden. 666 Pages of Adventure.
Ja, weil du es jetzt gerade angesprochen hast. Ich meine, gibt es ja auch bei, Orient Express, genau.
Ja.
Du kannst natürlich in dieser Welt, weil es ist halt die Welt, in der bestimmte Dinge stattgefunden haben. Also du könntest ja entspannt ein Indiana Jones Crossover machen an der Stelle. Genau. Ohne dass es irgendwie einen weiteren Transfer bräuchte. Also das, was du in manchen Fantasy-Spielen oder Wifrip oder wo auch immer, du so als Not, als Andeutung sozusagen von anderen Dingen unterbringen kannst, die kannst du hier halt sehr direkt durchmachen. Klar, also die Referenzen oder die Möglichkeit an Referenzen ist, glaube ich, noch mal deutlich größer, weil das halt.
Das ist richtig, genau.
Ja, du musst die Referenzen halt nicht unbedingt verkleiden, sondern du kannst es ja einfach as is mehr oder weniger halt einbauen.
Genau. Aber wenn du schon Indiana Jones ansprichst, also das, was man natürlich da machen würde, und davon gibt es auch einen Haufen Adaptionen für Indiana Jones, würde man wahrscheinlich Pulp Cthulhu nehmen. Und den Horror auf dem Orient Express, auch den oder auch die Masken von Nyarlathotep kann man auch prima als Pulp Cthulhu-Kampagne spielen. Man drückt dann halt irgendwie das Adventure mehr in die actionlastigere Over-the-Top-Variante, was aber ja auch ganz reizvoll sein kann. Ja, also,
weil er jetzt zu Indiana Jones nicht gänzlich unpassend wäre.
Richtig. Auch da ist ja der Reiz immer noch, dass du quasi die Welt kennst und dass halt etwas slightly Übernatürliches irgendwie angedeutet wird oder so, was ja total spannend ist. Und wenn du jetzt halt das actionlastigere Spiel haben möchtest und wie Indiana Jones mit deiner Peitsche dich über irgendwelche Klippen drüber schwingen möchtest und auf fahrende Autos aufspringen oder ein Flugzeug fliegen, obwohl du es gar nicht kannst oder was auch immer, dann ist, glaube ich, Pulp Cthulhu genau das Richtige. Aber es gibt auch noch andere sehr interessante Adaptionen, zum Beispiel Cthulhu by Gaslight, falls man gerne irgendwie im viktorianischen Zeitalter spielen möchte. Das soll auch wohl ein sehr guter Band sein. Gibt es einen Sack voll Zeug.
Die Kampagnen hören sich ja wirklich groß, groß an.
Ja.
So allein vom Gefühl würde ich sagen, wenn man das jetzt zum Beispiel mit so einem Princess of the Apocalypse oder Storm King's Thunder Buch erkläre, würde ich halt schon sagen, wahrscheinlich deutlich größer vom Gesamtumfang, wenn das spielen würde. Hast du irgendwo mal gesehen von vielleicht irgendeinem, in Anführungszeichen, Actual Play oder so, in wie viel Echtzeit-Sessions oder so man so eine Kampagne potenziell spielen würde, so eine große?
Also es gibt Actual Plays davon, ja.
Weil wir hatten ja gesagt, das Alter ist lustig, und weil als ich nochmal durchs Regelbuch geguckt habe, habe ich auch irgendwo gesehen, es gibt auch Regeln fürs Agen.
Ja.
Also so Turning 20, Turning 40, Turning 70, okay, wo dann quasi auch bestimmte Sachen passieren. Und das hat sich für mich dann auch erklärt, okay, wenn man eine volle Kampagne spielt, geht man davon aus, dass man da mehrere Jahrzehnte in-game verbringt.
Ja, also der How We Roll Podcast ist zum Beispiel ein Podcast, der Actual Plays für Call of Cthulhu anbietet. Und die haben die Masks of Nyarlathotep gespielt, glaube ich. Oder sie sind noch dabei, das ist mir nicht ganz klar. Ich habe auch schon mal versucht rauszufinden, wie viele Sessions sie dafür schon gebraucht haben, aber ich habe es bisher noch nicht genau verstanden. Aber ich glaube, man braucht eine Weile.
Okay. Das ist nur die Frage, wer altert schneller, dein Charakter oder du selbst?
Richtig. Übrigens zum Beispiel eine coole Regel ist dann, wenn du 70 wirst, dann musst du 20 Punkte zwischen Strength, Con und Deck oder Decks entfernen, dein App bei 5 reducen und Movement bei 1. Wenn du 80 wirst, 40 Punkte deducten, Appearance bei 5 reducen und wieder Movement bei 1 und each decade thereafter deduct 80 Points from Strength of Con Dex und Reduce Movement by 1.
Aber zum Beispiel die Orkenspalter-Leute haben da auch schon viele Actual Plays davon gemacht. Und die haben, soweit ich weiß, den Horror im Orient Express, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, sie haben ihn fertig gespielt und haben dafür 13 Episoden gebraucht, also 13 geschnittene Episoden. Aber da haben sie auf jeden Fall die Story ganz ordentlich beschnitten und aufs Wesentliche zusammengetrimmt, so wie man sie in einem Actual Play halt haben möchte. Da ist der How We Roll Podcast ist da deutlich ausladender. Die machen das näher am Werk dran.
Gut, klar, das ist natürlich dann auch die Frage, wie vollumfänglich behandelst du die Kampagne oder machst du nur so den zentralen Faden durch?
Gut, es kommt halt auch einfach ein bisschen drauf an am Ende des Tages. Auch bei einem Actual Play im Zweifelsfalle ist auch dort der Spieler Zeit begrenzt.
Klar.
Und da musst du dir dann halt schon auch überlegen, okay, wie kannst du in einer vertretbaren Zeit, nenne ich es jetzt einfach mal, zu einem Ende kommen. du willst ja das Abenteuer spielen. Auch die Spieler wollen das Abenteuer spielen und das Ende der Story erleben. Jeder, der dann nicht irgendwie vielleicht Vollzeit sein Geld damit verdient, was glaube ich, insgesamt eher schwierig werden dürfte, Vollzeit spielend das Geld zu verdienen und nicht irgendwie doch noch auch nebenher Content dafür machen zu müssen am Ende des Tages, musst halt dann gucken, wo kriegst du die Zeit her. Und da dann zu sagen, okay, man beschneidet das Ganze oder dampft das halt runter auf den Kern des Inhalts, warum nicht?
Was wollte ich jetzt erzählen? Ah, genau. Was man auch im Hinterkopf vielleicht behalten sollte, ich rate jetzt, aber Ich meine, die Hintergrundinformationen sind potenziell vielleicht auch ein bisschen ausführlicher, weil du ja auch für den investigativen Teil viel anbieten musst.
Hm. Das heißt, du brauchst auch mehr Rätselbasismaterial und so.
Ja, nicht unbedingt Rätselbasis, aber schön ausformuliert, wie die Motivationen der einzelnen Personen sind und so weiter. Also da es ist schwieriger, das Abenteuer da halt irgendwie zusammenzufassen auf 2 DIN-A4, ja, mit hier sind 5 NPCs, das ist die Location und hier ist die Karte für den Kampf mit folgendem Monster. Ja. Das funktioniert halt nicht so gut. Ja, du brauchst mehr Hintergrundinformationen und da man ja den Spielleiter vielleicht auch irgendwie ein bisschen mehr in die, du möchtest ihm ja so ein Mood-Setting irgendwie auch ein bisschen anbieten, ja, also da ist potenziell halt ein bisschen längerer Text vielleicht auch geeigneter dafür. Aber ich habe die Kampagne nicht gelesen, ja. Also ich habe weder Horror auf dem Orient Express noch Masken von Yalatotep gelesen. Von daher kann ich zu denen nichts sagen. Wo ich angefangen habe zu lesen, ist die Pulp Cthulhu-Kampagne Two-Headed Serpent. Und die ist gut geschrieben und durchaus ein bisschen verquatschter, würde ich sagen, als neuere D&D-Abenteuer das sind. Aber wenn man sich zum Beispiel ein altes DSA-Abenteuer oder sowas durchliest, oder ich hab wenig alte Dungeons & Dragons-Abenteuer gelesen, aber alte Das Schwarze Auge-Abenteuer haben auch zum Teil deutlich mehr Text drinstehen, oder wahrscheinlich auch neue, keine Ahnung. Und dann ist es schon wieder vergleichbar. Also vergleichbar mit jedem anderen Spiel auch, wo dir quasi politische und motivationstechnische Zusammenhänge ein Anliegen sind. Da finde ich, ist immer mehr Text drin und das ist auch gut so.
Ist im Übrigen auch bei den Wüffrup-Abenteuern auch sehr ähnlich. Also,
genau.
Weil es halt eben nicht einfach nur Stats und nach dem Motto, jo, hast du dir jetzt halt deine Welt ausgedacht, dann wirst du schon eine Erklärung dafür finden, warum.
Ja.
Sondern es existiert halt in einer fixen Welt.
Ja, die folgt auch relativ ausdefinierten Regeln und es ist wichtig, warum die Akteure da drin so handeln, wie sie handeln. Und das wird halt im Text erklärt. Was natürlich auch dazu führt, dass diese Abenteuer, auch Wüffrup-Abenteuer, finde ich, ziemlich angenehm zu lesen sind. Also die machen eigentlich auch so, wenn man nicht dazu kommen sollte, sie irgendwie tatsächlich zu spielen, machen sie trotzdem eine ganz gute Geschichte, einfach nur um sie zu lesen. Kann man schon machen. So. Also das zu den Materialien. Da lohnt sich's durchaus auch mal zu gucken. Da gibt's echt coole Sachen.
Wie ist da der Anteil von First und Third Party? Also weil du hast ja gemeint, schon immer von Chaosium Call of Cthulhu. Haben die auch viele eigene Materialien oder ist viel davon eben auch, also die machen den Core, aber viel davon ist auch außerhalb?
Da bin ich überfragt.
Okay.
Aber die selber bieten echt viel an und dadurch, wie gesagt, dass sie ja auch einen alten Stock an Abenteuern haben, den man...
Also sie haben einfach auch potenziell schon sehr viel selber produziert dann.
Ja, die haben schon viel selber produziert, würde ich sagen. Findet man auch alles auf Drive-Thru, also kann man auch einfach mal ein bisschen gucken, was sie da so in ihrem Portfolio haben. Und was sie auch haben, sie haben viele Kleinabenteuer, ja. Also du musst nicht diese 600 Seiten Kampagne durchspielen. Sie haben echt viele kleine Szenarien, die man gut durchlesen und auch machen kann. Also es passt schon. Haben auch so Sammlungen von Abenteuern, die man nicht zusammenhängend spielen muss, sondern wo man halt ein einzelnes Szenario gut rausnehmen kann. Und was sie auch haben, wenn man sich einfach nur anschauen will, wie das Spiel so funktioniert, ein Starter-Set, das angeblich sehr, sehr gut sein soll. Also mit guten Einführungsabenteuern und so, soll gut sein und sieht top aus, muss ich sagen. Ich hatte überlegt, ob ich mir das tatsächlich holen möchte, einfach nur, weil mir auch das ganze Ding in der Aufmachung sehr gut gefallen hat. Hab's dann aber nicht gemacht. Aber ich würde sagen, damit haben wir doch Call of Cthulhu erstmal ganz gut beleuchtet.
Wahrscheinlich. Kann er jetzt wieder schlafen gehen, ist die große Frage.
Ne, ich sitze hier in einem dunklen Raum, während wir drüber geredet haben. Ich traue mich hier jetzt nicht mehr, mich zu bewegen. Ich schließe jetzt gleich die Tür ab.
Was, wenn die Zeichen wieder anfangen, sich zu bewegen?
Ja. Dann hörst du den leisen Singsang der Kultisten im Hintergrund, Johannes. Oh. Yeah, yeah, yeah,
Cthulhu, yeah, yeah. Unter dem Meer, du, 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 unter dem Meer.
Ja, oh nein, ich höre einen trommelnden Martin, ich muss schon verrückt sein.
Jetzt kann man sich überlegen, was wär creepier.
Ja, ich sehe schon, ich werde heute den Albtraum haben, dass ich einen Sebastian, der unter dem Meer trommelt, sehe. Dann dreht er sich um und es ist Martin in einem Sebastian-Kostüm. Mit Scheren.
Ich dachte, ich habe einen Muschel-BH an, aber okay, ein Kürbasser-Kostüm ist auch okay.
Aber wer weiß, vielleicht wird es noch schlimmer jetzt, wo du das erwähnt hast. Wir werden es sehen.
Eieiei.
So eine Horrorzeichnung von mir.
Ja. Du bist jetzt das Zeichen des Bösen.
Ja. Gut, liebe Leute, dann würde ich sagen, belassen wir es für heute dabei. Und ja, wir hoffen, wir konnten euch damit was erzählen, was ihr vielleicht noch nicht gewusst habt oder euch ansonsten auf andere Art und Weise erheitern. Und in diesem Sinne wünschen wir euch viel Spaß beim Rollenspielen und wir hören uns bald wieder, nämlich nächsten Monat. Bis dahin sagen wir Tschüss. Wir waren der
Martin,
der Johannes,
der Mike
und ich, der Ferdi. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Diese Folge des Hobbyisten-Podcasts ist geschützt unter einer Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International Lizenz. Wenn ihr Kontakt mit den Hobbyisten aufnehmen möchtet, besucht uns auf unserer Homepage unter www.diehobbyisten.net oder schreibt uns eine E-Mail an info@diehobbyisten.net.